ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auerschwarth. Es war bereits lange befürchtet worden, nun steht es fest, der nach eigenen Angaben letzte Solarglashersteller Europas, die Glasmanufaktur Brandenburg in Czernitz, hat am vergangenen Freitag Insolvenz angemeldet. Annähernd 250 Arbeitsplätze sind betroffen. RBB-Reporterin Elisa Göppert fasst die Reaktionen auf die Insolvenz zusammen.
Der Parkplatz der Czernitzer Glasmanufaktur Brandenburg ist heute fast leer. Niemand arbeitet mehr. Das graue Wetter passt nach der Insolvenzanmeldung zur Stimmung vor Ort. Ein herber Schlag für den Landrat des Kreises Spree-Neiße, Harald Altekrüger, CDU.
Ich war immer noch großer Hoffnung, dass sich da etwas tut. Aber alle Bemühungen haben sich momentan zerschlagen.
Schon im Februar 2024 hatte das Unternehmen die Bundespolitik um finanzielle Unterstützung gebeten, um gegen günstige Konkurrenz aus China bestehen zu können. Im Januar dieses Jahres legte der Landrat Harald Altekrüger mit einem Brandbrief an die Bundes- und Landesregierung nach.
Mein Brandbrief ging ja genau dahin, dass die Einwirkung aus dem asiatischen Raum dermaßen stark ist, sodass wir hier nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Chinesen überfluten unseren Markt und das hat denen das Genick gebrochen.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD betont, wie alle Beteiligten gemeinsam an EU und Bund appelliert hätten.
Um vor allem die Rahmenbedingungen zu verbessern. Hier geht es um Resilienzboni, hier geht es darum, auch Zölle zu erheben auf billige chinesische Solarglasproduktion.
Dass die EU keine Schutzmechanismen für eine europäische Solarglasherstellung gefunden hat, hält Daniel Keller für fahrlässig.
Ich finde das umso bedauerlicher, da die EU sehenden Auges in einer Abhängigkeit von chinesischem Solarglas läuft. Und das in einem Bereich, wo wir im Rahmen der erneuerbaren Energien und vor allem Photovoltaikanlagen stark ausbauen wollen.
Für die 243 Beschäftigten der Glasmanufaktur Brandenburg ist die Zukunft ungewiss. Sie sind derzeit in Kurzarbeit, die meisten sitzen zu Hause. Die Produktion steht still, die Schmelzwanne ist kalt. Der Insolvenzverwalter arbeite eng mit Gewerkschaft und Betriebsrat zusammen, sagt Vivian Madeja, Gewerkschaftssekretärin der IGBCE in der Lausitz.
Die Insolvenz, da kann man auch irgendwie als Schutzglocke für das Unternehmen sehen. Das ist ja dafür da, dass die Fortführung geprüft wird. Und die Betriebsräte verlieren ja trotz einer Insolvenz nicht ihre Mitbestimmungsrechte laut Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, sie sind informationslos, sie müssen bei wichtigen Entscheidungen angehört werden.
Geht es nach der Gewerkschaft, sollen die Arbeitsplätze vor Ort erhalten bleiben. Aber ob und wie in der Lausitz weiter Solarglas produziert wird, ist derzeit unklar.
Die Solarglasfabrik Czernitz in der Lausitz ist endgültig pleite. Der Beitrag war von Elisa Göppert. In Berlin wird der Haushalt für die Jahre 2026-27 vorbereitet. Das Geld ist knapp und deswegen müssen wohl alle Ressorts mit Kürzungen rechnen. Schon jetzt regt sich Widerstand, vor allem im sozialen Bereich. Vor dem Roten Rathaus haben am Vormittag viele Menschen demonstriert. Sie blicken mit Sorge auf die Haushaltsberatungen. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik war dabei.
Unkürzbar, damit Berlin sozial bleibt, rufen die 1500 Demonstranten immer wieder. Sie pfeifen, trommeln und halten ihre Transparente hoch. Auf ihnen steht, was sie befürchten, wenn ihre sozialen Projekte finanziell nicht mehr oder weniger unterstützt würden. Es geht um die Stadtteilzentren, die Beratungs- und Kontaktstellen in den Bezirken, die Sucht- und Gewaltprävention, die Schulsozialarbeit und die Unterstützung von Obdachlosen. Tine Zülch berät soziale Projekte mit ihrem Verein FIP. Sie fürchtet Folgen der möglichen Kürzungen.
Wir haben zum Beispiel ein Kinderbauernhof und Abenteuerspielplatz in Altklinike. Jeden Nachmittag kommen da Kinder hin, verbringen ihre Freizeit. Dort sind Kinder, die Therapie bekommen mit Tieren. Da kommen Kita-Gruppen morgens hin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass nächstes Jahr dafür einfach kein Geld mehr da ist, dann wird diese Einrichtung von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da sein. Es wird für Kinder bedeuten, dass sie eben am Nachmittag ihre Freizeit nicht mehr an einem schönen Ort verbringen können. Dass sie vielleicht zu fünft in einer Hochhauswohnung sitzen und einfach in die Röhre gucken.
Momentan wissen die Demonstranten nur, dass gekürzt werden soll, aber nicht wo genau und wie viel. Ein unhaltbarer Schwebezustand auch für Martin Heuer. Er ist Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der hatte zur Demo aufgerufen. Heuer sagt, feststehe bereits, dass nicht alle sozialen Projekte auch in Zukunft finanziert werden könnten. Was nötig sei, ist ein langfristiger Sozialplan und nicht nur kurzfristige Kürzungen.
Unsere Angebote sind notwendig, sie sind wirksam. und sie tragen dazu bei, dass Menschen in dieser Stadt stabilisiert werden, bevor gegebenenfalls tiefere Hilfen notwendig sind. Und wenn in diesem Bereich Kürzungen erfolgen, dann ist das schädlich für die Stadt, auch volkswirtschaftlich.
Momentan laufen die Beratungen noch. Ziel der Senatsfinanzverwaltung ist es, bis zur Sommerpause dem Parlament einen Senatsbeschluss zum Doppelhaushalt vorzulegen. Wie hoch die Einsparungen bei den sozialen Projekten und Initiativen in der Stadt sein werden, wird sich dann erst zeigen. Bis dahin können die Menschen hinter den Trägern vor allem laut sein und den Senat auffordern, die Kürzung vielleicht doch noch abzuwenden.
Wir halten zusammen!
Der Bericht von Juliane Kowolik. Immer mehr Menschen in Berlin sind pflegebedürftig, doppelt so viele wie noch vor 12 Jahren. Das hat Berlins Gesundheitssenatorin Ciborra vorgerechnet. Der jetzt vorgelegte Landespflegeplan soll Daten liefern und Angebote aufzeigen. Sebastian Schöbel aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik hat die Details.
Der letzte Pflegeplan des Landes Berlin stammt aus dem Jahr 2016. Und Gesundheitssenatorin Ina Ciborra machte deutlich, dass es nun dringend eine Aktualisierung brauchte, wegen der vielen Pflegebedürftigen.
Seit 2013 hat sich in Berlin die Zahl fast verdoppelt auf mehr als 210.000 Menschen. Und insofern sehen wir, dass wir auch aufgrund der demografischen Entwicklung hier eine große Herausforderung haben.
In jedem 10. Berliner Haushalt, so die SPD-Politikerin, werde mindestens ein Angehöriger gepflegt. Anders als im bisherigen Pflegeplan enthält die Aktualisierung von Ciborra allerdings keine Prognose mehr, wie viele pflegebedürftige Menschen es in den kommenden Jahren geben könnte. Eines aber sei sicher.
Wenn wir nichts tun, sehr, sehr intensiv in der Prävention, in der Umgestaltung dieser Stadt, dann wird es eine Herausforderung, die kaum bewältigbar ist, finanziell, aber vor allem auch personell.
Zwar wurde der Zugang zu den Pflegeberufen zuletzt erleichtert, vor allem bei der Pflegefachassistenz, doch gleichzeitig zeigt der Landespflegeplan auch, die Zahl der Menschen in der Pflegefachausbildung ist zuletzt erneut gesunken. Dabei lohne sich der Karrierestart in der Pflege, so Ciborra.
Es ist unter den Ausbildungsberufen mittlerweile derjenige, der die besten Verdienstmöglichkeiten tatsächlich mit sich bringt.
Für Pflegebedürftige soll sich die Versorgung laut Pflegeplan weiter verbessern. Mit mehr Hilfe für pflegende Angehörige, der Förderung von Pflege-WGs zur besseren Betreuung und vor allem durch mehr Prävention, von der Beratung über Sport- und Freizeitangebote für Senioren bis hin zu Sicherungsmaßnahmen in Wohnungen, um Stürze zu verhindern. Von Kürzungen im neuen Haushalt werde die Pflege jedenfalls verschont bleiben, versprach Ciborra.
Im Bereich Pflege sind wir gut aufgestellt und bleiben das auch in diesem Doppelhaushalt.
Allerdings, den geplanten Pflegecampus für knapp 3.700 Azubis am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof-Schöneberg, den CDU und SPD im Koalitionsvertrag noch versprochen hatten, hat Ciborra nun ad acta gelegt. Dafür habe Berlin aktuell kein Geld, so die Senatorin.
Der Bericht von Sebastian Schöbel. Die Bundestagsfraktion der AfD hat sich einen Verhaltenskodex gegeben. Der Brandenburger Ableger der Partei hält das nicht für nötig. Manchmal müsse man auch heftig reagieren, begründet das der Brandenburger AfD-Fraktionschef. Man werde so weitermachen wie bisher. Aus Potsdam unser landespolitischer Korrespondent Nico Hecht.
Ein gemäßigtes Auftreten der Brandenburger AfD-Fraktion. Vorstellen kann sich das der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Ludwig Schetz kaum. Denn er erkenne ja eher Absicht im Gepöbel der AfD im Parlament, sodass man sich eher auf dem Rummelplatz als im Landtag wähne.
Genau, dass ja sozusagen auch DNA der AfD eben entsprechend das parlamentarische System über diesen Weg lächerlich zu machen, ad absurdum zu führen, verächtlich zu machen.
Ein Bemühen von Teilen der Partei, sich mit respektablem Verhalten anschlussfähig zu präsentieren, sei auch nicht ganz neu, so Björn Lüttmann, SPD-Fraktion. Und kaum anders als ein Täuschungsversuch dieses AfD-Lagers zu verstehen.
Was ich gemäßigt zeigen möchte, was anschlussfähig sein möchte, was vielleicht sogar koalitionsfähig sein möchte. Und ich finde, wenn man die Stellungnahmen auch der einzelnen Abgeordneten, dann merkt man auch, dass das eher eine Tarnung ist, dass es hier eher darum geht, sich ein Mäntelchen umzuhängen.
Lüttmann glaube auch kaum an eine Benimmoffensive auch im Brandenburger Parlament. Zu klar waren die radikalen Tendenzen in den vergangenen Jahren. Und auch bei der AfD selber glaubt man offensichtlich kaum an Erfolgsaussichten, mit einer neuen Zurückhaltung im Potsdamer Landtag sich koalitionsfähig zu präsentieren. Das wird beim parlamentarischen Geschäftsführer Dennis Holoch sehr deutlich.
Wir in Brandenburg haben das ganz klare Ziel, wir wollen eine Alleinregierung in Brandenburg durchführen. Und wenn das nicht möglich ist, werden wir in Brandenburg so stark sein, dass vor allem andere Fraktionen den Weg zu uns suchen werden müssen. Und da brauchen wir hier keinen Verhaltenskodex, weil wir uns sowieso angemessen verhalten im Parlament.
Dass mit einer Benimmoffensive in Brandenburg eine AfD- und CDU-Koalition möglich erscheine, könne der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Jan Redmann für Brandenburg aber auch gar nicht erkennen. Zu groß wären inhaltliche Differenzen.
Das sind auch die entscheidenden Gründe dafür, warum für uns Koalitionen oder koalitionsähnliche Zusammenarbeiten mit der AfD nicht in Frage kommen und das unabhängig davon, ob sie jetzt einen Benimmkurs bei Knigge absolvieren oder nicht.
Gerade bei der Brandenburger AfD-Fraktion wären unflätiges Verhalten und Beleidigungen an der Tagesordnung. Für Redmann deutliches Zeichen, dass die Partei das Parlament nicht ernst nehme. Da mache es auch keinen Unterschied für ihn, wenn die Abgeordneten das weiter offen aussprechen oder das Parlament künftig nur noch heimlich verlachen würden.
Aus Potsdam war das Nico Hecht. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.